Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Berthold Meyer von der TU Chemnitz. Da hat er eine Professur für Organisations- und Wirtschaftspsychologie. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Schön, dass Sie uns zuhören. Wir alle leben in diesen Zeiten des Lockdowns. Herr Meyer, wie schaffen Sie das? Wie kriegen Sie diese Zeit sozusagen so rum, dass Sie sagen, vielleicht im Sommer, wenn wir zurückgucken, also irgendwas Gutes gab es trotz allem?
Ja, puh, es fällt einem so langsam wirklich ganz schön die Decke auf den Kopf im Homeoffice, ne? Aber auch wir haben bei uns zu Hause angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Wir gehen jeden Tag zusammen laufen und das ist sehr schön und das hilft ein bisschen.
Mhm, weil man dann so Luft schnappt, weil man rausgeht, weil man den Kopf frei kriegt, sich bewegt, so? Ist das der Grund?
Ganz genau. Und jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sonnenschein oder natürliches Licht ist ganz wichtig für die Psyche und den Vitamin-D-Haushalt.
Aha, das sagen Sie als Psychologe. Also das ist sozusagen medizinisch und psychologisch verbrieft, ne?
Das ist so.
Berthold Meyer, mein Gast in dieser Stunde, und wir besprechen die Themen des Tages. Unser erstes Thema gleich eben an diesem Freitagmittag, die Pressekonferenz des Gesundheitsministers Jens Spahn, und da war auch der Virologe Christian Drosten dabei. Wir haben ihn eben schon in den Nachrichten gehört. Wir werden gleich nochmal eingehender darüber sprechen, was gesagt wurde. Wir können vermelden, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt. Es werden ja derzeit tausende Neuinfektionen weniger gemeldet als noch in der vergangenen Woche. Das heißt also, der Lockdown wirkt. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Gleichzeitig sind aber inzwischen über 50.000 Menschen in Deutschland am Coronavirus gestorben. Und die 7-Tage-Inzidenz, die liegt auch immer noch weit über der von der Bundesregierung gesetzten Zielmarke von unter 50. Wir wissen außerdem nicht, wie sich die Mutationen des Virus auswirken werden. Und all diese Themen waren heute Vormittag Themen bei der Pressekonferenz, die der Gesundheitsminister gegeben hat, Jens Spahn, zusammen mit RKI-Chef Lothar Wieler und dem Virologen Christian Drosten. Hier zu Gast ist der Wirtschaftspsychologe Berthold Meyer und jetzt auch zugeschaltet mein Kollege Volker Findhammer. Herr Findhammer, ich glaube tatsächlich, das beherrschende Thema der Pressekonferenz waren die Mutanten, oder? Was hat Christian Drosten denn dazu noch mal gesagt?
Ja, Anke Schäfer, ich bin ja, was diese Sache angeht, im Corona-Dauerdienst und höre mir ja tatsächlich eine Pressekonferenz nach der anderen an. Gestern die Kanzlerin, heute Gesundheitsminister Jens Spahn und tatsächlich Christian Drosten war dabei. Und es ging natürlich um die Frage, welche Rolle spielen im Moment diese Mutationen, die ja maßgeblich ein Grund für die Verschärfung und die Verlängerung des Lockdowns waren. Die wurden ja genau damit begründet. Und da fand ich dann doch schon ziemlich interessant, dass Christian Drosten erklärte, dass man da im Moment tatsächlich nur anekdotische Erkenntnisse habe, also keine wissenschaftlich gesicherten. Hören wir mal rein, nochmal den Ausschnitt, den ich hier zusammengeschnitten habe.
Ob es jetzt zunimmt, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich kann nur noch ganz kurz für die allernächste Zeit sagen, die Zahlen, die muss man immer auch in dem Licht verstehen, dass das häufig erste auffällige Fälle sind, denen man dann nachgeht und dann findet man in der Umgebung erste Kontakte. Und in diesen Kontaktuntersuchungen wird dann nach der Mutante speziell geschaut. Und da ist es natürlich dann gegeben, dass das so aussieht, als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante. Das ist aber eine ganz starke Verzerrung.
Also da würde ich mal sagen, man tappt da noch ein gutes Stück weit im Dunkeln, zumal ja auch die Sequenzierung, die es beispielsweise in Großbritannien in hohem Maße gibt, damit fängt man ja in Deutschland erst jetzt in der Größenordnung an, um sowas wirklich frühzeitig erkennen zu können. Dennoch sind natürlich Szenarien nicht von der Hand zu weisen, dass ein unkontrollierter Ausbruch der Mutante erneut zu einem erheblichen Anstieg der Neuinfektionen führen konnte. Das hat Drosten nochmal betont. Und das müsse man ja gerade angesichts der Erfahrung in Großbritannien sich wirklich bewusst machen. Also es bleibt ein Restrisiko, obwohl man sagen muss, nichts Genaues wissen wir zur Stunde.
Also Berthold Meyer, wenn wir das hören, haben wir das Gefühl, ein bisschen ist es wie am Anfang der Pandemie, oder? Diese große Unwissenheit.
Aber Nee, da würde ich aber widersprechen an der Stelle. Also das, was Herr Drosten gerade gesagt hat, bezog sich nach meinem Verständnis darauf, dass wir noch nicht so genau wissen, wie stark sich diese neue B.1.1.7-Mutante in Deutschland verbreitet hat. Wir wissen aber schon einiges über diese Mutante. Herr Drosten hat selber eine Studie von der Universität Oxford zitiert, nach der die Mutante bis zu 35% infektiöser ist als der Wildtyp des Virus. Ein wörtliches Zitat aus seinem Interview von heute Morgen. Und das scheinen sehr belastbare Daten zu sein. Also wir wissen, die Mutante ist infektiöser, aber wir wissen noch nicht so viel über ihre Ausbreitung in Deutschland. So, ne? Aber das heißt, wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie sich in Deutschland nicht so stark ausbreitet, auch wenn wir über die Ausbreitung noch nicht so viel wissen, weil sie natürlich zu einem exponentiellen Anstieg der Infektionen führen würde, wenn sie sich ausbreiten täte.
Mhm. Volker Fintermer, genau darum ging es ja dann auch, oder? Eben, dass Vorsorge das Wort der Stunde ist und dass deswegen zum Beispiel der Lockdown eben jetzt zumindest bis 14. Februar verlängert ist und dass man auch nicht genau weiß, wie es dann weitergeht, oder?
Ja, genau. Dieser Punkt wurde heute auch nochmal stark gemacht, gerade auch von Gesundheitsminister Jens Spahn, der gesagt hat, es wirkt angesichts der sinkenden Zahlen natürlich ein wenig irritierend, dass der Lockdown jetzt dennoch verlängert wird, aber genau diese Gefahr der, ich sag mal, britischen Mutante bringt es ja mit sich, dass die Infektionszahlen drastisch in die Höhe gehen könnten. Im November waren in Großbritannien gerade mal 1% der Gesellschaft mit diesem neuen mutierten Virus infiziert. Mittlerweile sind es 85%. Und das, was die täglichen Zahlen dort bewirken, das sieht man ja an den Bildern aus Großbritannien, aus London beispielsweise, wo die Krankenhäuser tatsächlich überfüllt sind. Wir haben hier im Moment einen relativen Rückgang, auch einen Rückgang auf den Intensivstationen. Es gab in Deutschland tatsächlich auch keinen Weihnachts- oder Silvesterpeak, der ja ob der großzügigeren Regelungen auch befürchtet wurde. Aber eben, es könnte sein, dass diese neue Mutante tatsächlich zu einem schnelleren exponentiellen Anstieg führen könnte.
Aber man bleibt dabei, Herr Fintermer, dass man sagt, die Impfung ist weiterhin wirksam, auch gegen die Mutante?
Ja, die Impfung ist weiterhin wirksam gegen die Mutante, wobei es jetzt auch da eine Frage gibt, die wirklich zu größeren Bedenken führt, denn nämlich die Tatsache, dass in Großbritannien der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung deutlich verlängert werden könnte, das bedeutet im Blick auf die Mutante möglicherweise die Gefahr, dass der Impfstoff dann doch nicht mehr wirkungsvoll ist, weil eben dem Virus Zeit bleibt zur Anpassung auch an diesen neuen Gegenstoff. Und insofern ist das eine Diskussion, die im Moment noch intensiv geführt werden muss, ob man damit nicht ein neues Risiko auf sich zukommen sieht.
Und in Deutschland, Berthold Mayer, ist ja jetzt von der Kanzlerin gesagt worden, also alle sollen bis 21. September ein Impfangebot bekommen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Zuvor war ja gesagt worden, also bis zum Sommer. Ist das jetzt noch eine Verlängerung bis hin, also nach hinten raus, 21. September?
Ja, das hat mich auch ein bisschen geärgert, denn ich hatte schon noch Jens Spahn im Ohr, der gesagt hat, dass alle bis zum Sommer ein Impfangebot bekommen sollen. Und naja, 21. September, das ist jetzt schon eher der Spätsommer, ne?
Ja, sozusagen, wo es in den Herbst geht.
Ja, und ich wundere mich da schon so ein bisschen, dass andere Länder in der Lage sind, in schnellerem Tempo, logistisch offensichtlich etwas besser organisiert als die Bundesrepublik, prozentual Bevölkerung zu impfen. Ne? Wenn man zum Beispiel nach Großbritannien oder auch nach Israel schaut. Und da frage ich mich schon, ob wir die Impfdosen, die zur Verfügung stehen, und es kommen ja wohl offensichtlich nicht genug, aber auch wirklich effizient und schnell genug verimpfen können. Aber da bin ich zu wenig in den Abläufen in den Gesundheitsämtern drin.
Volker Fintermer, die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hatte ja noch mal gesagt, wenn sicher feststeht, dass von Geimpften keine Gefahr für andere ausgeht, dann würde aus ihrer Sicht ein wichtiges Begründungselement für den Grundrechtseingriff wegfallen. Also die Frage, was dann doch für Privilegien für Geimpfte eventuell ins Auge gefasst werden könnten, ist das auf der Pressekonferenz noch mal diskutiert worden?
Es war heute jetzt kein explizites Thema, aber es steht in jedem Fall fest, dass diese Frage kommen wird. Aber auch erst dann, wenn ein Großteil der Bevölkerung tatsächlich geimpft ist, weil man es dann nicht mehr länger rechtfertigen kann, dass diejenigen, die tatsächlich einen weitreichenden Schutz haben, dass die sich dann den gleichen Strengungen Bedingungen unterlegen müssen wie alle anderen, die noch gefährdet sind. Aber der Gesundheitsminister hat ja in den letzten Tagen immer wieder betont, dass es für diese Debatte im Moment jedenfalls noch zu früh ist.
Volker Fintermer, vielen Dank ins Hauptstadtstudio und danke auch an Berthold Mayer, der zugeschaltet bleibt, leider nur zugeschaltet, weil wir aus Corona-Gründen natürlich keine Gäste im Moment ins Studio einladen können. Berthold Meyer ist zugeschaltet. Der arbeitet an der TU Chemnitz, hat eine Professur für Organisations- und Wirtschaftspsychologie. Und jetzt geht es tatsächlich nochmal um Psychologie, denn wir wollen auf sozusagen die innere Gefasstheit oder die innere, wie sagt man, Stimmung der Deutschen gucken. Die waren ja lange recht zufrieden mit dem Kurs der Bundesregierung und haben gesagt, ja, wir kommen hier in Deutschland vergleichsweise gut durch die Krise. Aber jetzt sagt der ARD Deutschland Trend, die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement von Bund und Ländern ist gesunken. Und es sind jetzt 54% der Deutschen, also gut die Hälfte, die sagt, nee, wir sind weniger oder gar nicht zufrieden mit diesem Krisenmanagement. Und zum Beispiel im Dezember waren das noch viel mehr, die tatsächlich zufrieden waren. Können Sie, Herr Meyer, das verstehen, dass viele jetzt so langsam unzufriedener werden?
Ja, ich kann das ein bisschen verstehen. Ich glaube, dafür gibt es mehrere mögliche Gründe, über die wir natürlich auch nur spekulieren können. Aber zum einen war natürlich im Dezember schon sehr optimistisch vom Licht am Ende des Tunnels mit dem Impfstoff oder den Impfstoffen, die zugelassen wurden, die Rede. Und jetzt wird für viele klar, naja, so schnell wird das mit dem Impfen nichts. Ja, das wird wahrscheinlich bis in den Herbst dauern. Dann die neuen Virusmutationen, dass jetzt klarer wird. Und vor allen Dingen bei vielen Menschen steht die Tanknadel einfach auf leer. Also wir haben einfach wirklich immer weniger psychische Ressourcen, um mit den Einschränkungen der Kontakte, mit dem radikalen Wandel unseres Alltages fertig zu werden. Ne? Also wir können halt nur eine gewisse Zeit die psychische Kraft aufbringen, um mit gewissen Herausforderungen umzugehen, und irgendwann lässt die einfach nach. Und ich glaube, da an den Punkt kommen wir jetzt, insbesondere wo so diese Hoffnung, dass sich bald etwas zum Positiven drehen würde, momentan offensichtlich nicht materialisiert.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein bisschen schwierig gewesen, dass diese Hoffnung so suggeriert wurde und dass so gesagt wurde, naja, wenn wir uns dann eben impfen lassen können, dann wird es wieder gut. Vielleicht hat man eben dann gedacht, ja, dann ist der Lockdown vorbei, dieser Lockdown, und jetzt nochmal bis zum 14. Februar, aber am 15. Februar geht wirklich das normale Leben wieder los, und vielleicht müssen wir uns wirklich darauf gefasst machen, dass wir einfach noch länger in dieser komischen Situation hängen und uns Strategien jeder Einzelne überlegen, wie wir das gut durchleben können.
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt so ganz interessante Aussagen von Menschen, die zum Beispiel lange Opfer von Entführungen waren oder Ähnliches. Die sagen, es ist aus ihrer Erfahrung für die Psyche immer am schlechtesten, sich zu sagen, ach, bis dann und dann ist das vorbei. Mhm. So, weil wenn das dann nicht passiert, dann ist es besonders katastrophal und dann stürzt man in so eine vollkommen unvorbereitete Hoffnungslosigkeit. Menschen aus solchen Extremsituationen, mit solchen Extremerfahrungen berichten in der Regel, dass es psychologisch besser sei, sich darauf einzustellen, dass es lange so bleibt. Mhm. Und Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Und wenn es dann irgendwann aufhört, dann ist das so eine positive Überraschung.
Und wenn es früher aufhört, ist es noch eine positivere Überraschung, dass man sagt, gut, wir hatten gedacht, genau, es geht bis Ende des Jahres, aber es geht nur bis, weiß ich nicht, August. Ja, jetzt, wenn wir diesen ARD-Deutschland-Trend noch genau betrachten, dann kann man natürlich auch aufschlüsseln, wer ist denn besonders unzufrieden mit dem Kurs der Regierung. Das sind die Anhänger der FDP und der AfD. Da frage ich mich dann, es ist tatsächlich auch eine politische Frage, wie unzufrieden man ist, oder?
Ja, das zu erklären ist aber, glaube ich, auch nicht so schwierig, da mit parteipolitischen Präferenzen ja auch immer bestimmte grundsätzliche Wertehaltungen verbunden sind. Ja, dass man bestimmte Dinge höher gewichtet als andere. Und da ist natürlich bei den Liberalen ist natürlich so etwas wie Grundrechte, Persönlichkeitsrechte, Wirtschaftsrechte sind traditionell stark gewichtet, und die stehen natürlich irgendwie im Widerspruch zu den momentanen Corona-Gesetzgebungen oder Maßnahmen. Und naja, bei der AfD die Verachtung gegenüber dem Staat, dieses Gerede von der Merkel-Diktatur oder von der Corona-Diktatur, Unwort des Jahres, diese Nähe zu Corona-Leugnern etc., das wundert mich nicht, dass AfD-Anhänger dementsprechend die momentanen Richtlinien kritisch sehen.
Ja, in der Tat, wundert einen nicht. Wir wollen gleich weitersprechen über die Frage, wie belastend denn wir insgesamt die Corona-Maßnahmen finden. Sie haben dazu eine Studie gemacht, und ich bin gespannt, was Sie uns gleich darüber sagen werden. Berthold Meyer, er ist Organisations- und Wirtschaftspsychologe in Chemnitz und arbeitet an einer Studie zur psychischen Belastung der erwachsenen Berufstätigen jetzt im Lockdown. Herr Meyer, Sie haben die Daten ja jetzt schon kurz vor der Veröffentlichung und Sie haben sie eben erhoben im ersten Lockdown, und da gab es ein klares Ergebnis, wie ich weiß. Es sind vor allem die Mütter, die belastet sind, oder?
Ja, wir haben besonders hohe psychische Belastungen bei berufstätigen Frauen gefunden, die zu Hause Kinder haben, die so jung sind, dass sie noch nicht schulpflichtig sind, die im Homeoffice arbeiten. Und das war besonders hoch zu der Zeit, wo die Lockdown-Maßnahmen besonders scharf waren, das heißt, wo auch Schulen und Kitas geschlossen waren. Es ist im Grunde genommen trivial, aber es zeigt sich sehr deutlich. Und was uns dann doch ein bisschen überrascht hat, dass Männer in derselben Situation, ne, also Homeoffice, Schulen und Kitas geschlossen, zu Hause kleine Kinder, nicht so stark psychisch belastet waren wie die Frauen.
Also alleinerziehende Männer, aber wahrscheinlich schon. Oder wie haben Sie das genau aufgeschlossen?
Ja, also nach alleinerziehend haben wir so noch nicht ausgewertet, weil das auch nicht genügend waren in unserem Datensatz. Also wir haben knapp 3000 Menschen in dem Datensatz, über den jetzt unsere Studie erscheint, im Zeitraum von April bis Juni befragt hinsichtlich ihrer psychischen Belastung und so Ressourcen und so weiter. Und da zeigt sich eben, dass es so, dass vor allen Dingen bei Frauen der Verlauf der psychischen Belastung dem Verlauf der Pandemie und der Schärfe der Lockdown-Maßnahmen folgt. Und insbesondere eben dann, wenn Homeoffice, Kinder zusammenkommen und vor allen Dingen, wenn sie sich besonders gering durch Partner unterstützt fühlen. Und das klingt dann insgesamt dann schon nach einem sehr traditionellen Rollenverständnis, ne? Oder was heißt Rollenverständnis? Aber es sind so dieses, ne, so bei Frauen scheint offensichtlich mehr Belastung anzukommen, insbesondere dann, wenn sie sich nicht besonders stark durch Partner im Haushalt unterstützt fühlen.
Naja, ist ja klar. Also wenn man selbst berufstätig ist und im Homeoffice arbeitet und aber noch dafür sorgen muss, dass das Essen mittags gekocht wird und auch dafür sorgen muss, dass die Wäsche aufgehängt wird. Ich meine, so ein ganzer Haushalt muss ja weiterlaufen. Und insofern wundert es einen nicht. Und die Soziologin Jutta Almendinger, daran erinnere ich mich, hat ja Anfang des vergangenen Jahres direkt gewarnt. Sie hat gesagt, die Pandemie wird dazu führen, dass Frauen wieder mehr in diese traditionelle Frauenrolle gedrängt werden. Das bestätigen Sie also jetzt im Grunde.
Die Muster in unseren Daten legen diesen Schluss nahe, in der Tat. Ich war auch gerade diese Woche bei Frau Almendinger am WZB in ihrer Corona-Soziologie-Vorlesungsreihe und wir haben dort auch über diese Ergebnisse diskutiert, ob das so ist. Und das, also der Schluss liegt nahe.
Aber das bedeutet, dass die Männer, die ja auch im Homeoffice sind, ihr Schärflein offensichtlich nicht wirklich beitragen. Es wundert mich.
Wir haben nicht gemessen, wie viel Männer zum Haushalt beitragen. Wir wissen nur, dass die Frauen stärker belastet sind als die Männer im Homeoffice zu Zeiten der Corona-Pandemie. Und das liegt, und das wissen wir aus vielen Jahren Forschung zu psychischen Belastungen, das liegt nicht daran, dass Frauen sich bei gleicher psychischer Belastung stärker beansprucht fühlen, sondern es ist traditionell so, dass Frauen insgesamt mehr Doppelbelastungen im Alltag, mehr unterschiedliche Belastungen aus unterschiedlichen Bereichen im Alltag haben als Männer. Und vor diesen bekannten Befunden würde ich auch die Befunde, die wir jetzt haben, interpretieren wollen.
Kann es denn sein, dass die Frauen die Belastungen eher spüren als die Männer?
Ja, das habe ich ja gerade versucht, mit meinem vorherigen Satz ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Das ist auch ein Stereotyp, ne? So dass Frauen irgendwie sensibler wären oder es eher merken würden, wenn mit ihren psychologisch es nicht stimmt. Also das muss man mal ganz klar sagen, das sind knallharte Geschlechterstereotype, die hinter solchen Denkweisen sprechen. Und die Meta-Analysen, die wir haben zu Geschlechterunterschieden hinsichtlich der psychischen Belastung zwischen Männern und Frauen, lassen diesen Schluss nach meinem Erkenntnisstand nicht zu, sondern es scheint eher eben die objektive Höherbelastung von Frauen im Alltag zu sein, die zu diesem Muster führt, unabhängig davon, ob wir eine Pandemie haben oder nicht.
Verstehe. Kinder haben Sie natürlich nicht befragt in dieser Studie. Es ging wirklich um erwachsene Berufstätige. Wenn wir aber auf die Kinder gucken, die Familienministerin Franziska Giffey hat jetzt ja noch mal sehr dafür geworben, dass eben wirklich am 14. Februar die Schulen und Kitas wieder aufmachen. Ob das gehen kann, sei komplett dahingestellt im Moment. Aber sie sagt eben, die Kinder sind belastet. Sie erleben Vereinsamung, sie erleben Bewegungsmangel, Übergewicht. Dann wissen wir, in den bildungsferneren Familien, da lernen die Kinder nicht so gut. Sie haben es besser in den Familien, in denen die Eltern da beim Homeschooling wirklich dabei sein können. Da entsteht also Ungleichheit, Ungerechtigkeit. Wenn Sie darauf gucken, was denken Sie, was kann getan werden, um die Situation zu verbessern?
Wir sind momentan auch darauf angewiesen, dass Unterricht außerhalb des Klassenzimmers funktioniert, auch gerade bei bildungsfernen Kindern, also Kindern aus bildungsfernen Familien. Und was mir da unter anderem auffällt, ist, wie schlecht die IT-Infrastruktur und auch die Software-Infrastrukturen an Schulen ist. Und ich nehme das besonders scharf aus Perspektive einer Universität wahr. Bei uns ist es doch selbstverständlich an einer Universität, dass wir professionelle E-Learning-Systeme haben. An jeder Universität gibt es so etwas, auf denen die Studierenden unabhängig von der Pandemie gewohnt sind zu lernen. Warum ist das an den Schulen in Deutschland, vor allen Dingen an den, in den höheren Klassenstufen, bisher nicht gibt, ist mir ein absolutes Rätsel. Es ist mir komplett unverständlich, weil wir diese Technologie an den Universitäten schon so lange haben. Mit dem Abitur kommen die Schüler doch nicht plötzlich in eine neue Welt. Ja? Warum setzen wir darauf, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Studierenden werden mit 19 und 20 und 21 und vorher gibt es das nicht. Das finde ich so seltsam. Warum haben Lehrerinnen und Lehrer keine Dienst-E-Mail-Adressen? Ja, das habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, irgendwie das Land Berlin experimentiert in einem Pilotversuch mit Dienst-E-Mails für Lehrer. Ich bin aus Sicht einer in hohem Maßen durchdigitalisierten technischen Universität ist so etwas wirklich vollkommen überhaupt nicht nachvollziehbar.
Sagt Berthold Meyer, der Organisations- und Wirtschaftspsychologe aus Chemnitz. Danke Ihnen bis hierher. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Berthold Meyer, mein Gast. Wir gucken gemeinsam auf die Themen dieses Tages und auch auf den gestrigen Abend. Da haben sich ja die Regierungschefs der Europäischen Union per Video zusammengeschaltet, um eben die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung miteinander abzustimmen. Natürlich sind alle besorgt wegen der Mutationen des Virus. Die Mutationen gehen um in den europäischen Ländern, in Portugal, in Irland zum Beispiel. Und beschlossen wurde trotzdem, dass die Grenzen erstmal offen bleiben. Die Bundeskanzlerin hatte ja gesagt, Kontrollen an der Grenze seien wirklich nur das letzte Mittel, die Ultima Ratio. Der Binnenmarkt soll am Laufen gehalten werden. Aber die EU hat beschlossen, eine sogenannte dunkelrote Zone einzuführen, wo zusätzliche Einschränkungen gelten sollen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt das so.
Personen, die aus dunkelroten Zonen kommen, können vor der Abreise zu einem Test aufgefordert werden und zur Quarantäne nach der Ankunft. Von allen nicht notwendigen Reisen sollte dringendst abgeraten werden.
Also nicht notwendige Reisen sollen nicht gemacht werden. Das bringt uns zu der Frage, was wird eigentlich aus dem Reisejahr 2021? Haben Sie schon Pläne, Herr Meyer?
Naja, wir haben zumindest den Plan, dass wir uns im August zwei Wochen Urlaub nehmen. Aber die Frage, ob wir dann irgendwo hinfahren können, die ist noch total offen. Momentan bin ich nicht besonders optimistisch.
Wie kommen Sie damit klar, dass Sie sagen, gut, wir haben zwar Urlaub, aber ob wir wegfahren können, wissen wir noch nicht?
Ja, das reiht sich ein in die Unsicherheit dieser Zeit. Also ich komme damit nicht besonders gut klar. Ja. Mich ärgert das enorm. Der Haussegen hängt deswegen auch hin und wieder mal ein bisschen schief. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein sehr, sehr privilegiertes Problem, ne? Dass man sich darüber ärgert, dass man nicht weiß, wohin man im August im Urlaub fahren kann. Ne? Andere Menschen haben auch gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ganz andere Sorgen. Deswegen glaube ich, es gibt wirklich Schlimmeres.
Aber in der Tat müssen ja viele jetzt ihre Urlaube planen und beim Arbeitgeber auch schon dann einreichen, die Urlaubstage. Ramona Westhof aus unserer Redaktion hat telefoniert, hat recherchiert. Gibt es Empfehlungen, Frau Westhof, von Verbraucherschützern?
Ja, die Verbraucherzentrale hat auf ihrer Internetseite eine ganze Liste, worauf ich achten muss, wenn ich jetzt eine Reise plane. Und daran hat sich jetzt auch erstmal nichts geändert. Das hat mir die Verbraucherzentrale nochmal am Telefon erklärt. Und die grundlegende Frage, die ich mir aber stellen muss, ist, will ich im Zweifel auf den Stornierungskosten sitzen bleiben, wenn ich jetzt schon zum Beispiel meinen Sommerurlaub planen will? Die entfallen nämlich nicht automatisch, wenn ich eine Reise wegen der Corona-Situation nicht antreten kann oder nicht wie geplant antreten kann.
Wovon hängt es denn ab, ob ich eine Reise wirklich kostenlos stornieren kann?
Also ich bin relativ sicher, wenn es eine offizielle Reisewarnung gibt. Das ist kein persönlicher Grund, da kann ich kostenlos stornieren. Und bei einem Bitte verzichten Sie auf Reisen, wie das jetzt irgendwie von der EU-Kommission im Raum steht, da sieht es schon anders aus. Und da muss man auch erstmal zwischen Ferienwohnungen zum Beispiel und zwischen Pauschalreisen unterscheiden. Bei Ferienwohnungen ist das ein bisschen schwieriger mit dem kostenlosen Stornieren. Da gilt im Prinzip, wenn die Wohnung tatsächlich angeboten wird, dann muss ich auch die Stornierung bezahlen. Und außerdem gilt das Recht im Reiseland, das ist also alles ein bisschen komplexer, aber auch hier kann ich darauf achten, was genau in den Stornierungsbedingungen steht. Und bei Pauschalreisen ist das ein bisschen einfacher, weil es da um die gesamte Reise geht, ja nicht nur um einen Teil der Reise. Und viele Reiseanbieter werben ja auch gerade damit, dass Reisen mit Blick auf die Corona-Situation kostenlos storniert werden können. Und aber auch da ist es wichtig, dass ich ins Kleingedruckte gucke, sagt die Verbraucherzentrale. Der Tipp ist, je weiter die Formulierung gefasst ist, desto besser. Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel im Reiseland in Quarantäne muss, also theoretisch die Reise wahrnehmen kann, aber dann 2 Wochen im Hotelzimmer sitze. Das will ich ja irgendwie auch nicht. Und das sollte unter diese weiteren Formulierungen eigentlich gefasst sein als Grund für eine kostenlose Stornierung. Oder auch, wenn die Fallzahlen im Reisegebiet zum Beispiel so hoch sind, dass ich einreisen darf, aber nicht will, weil ich mich damit unwohl fühle. Das kann auch unter so weitere Formulierungen fallen.
Also das Kleingedruckte unbedingt lesen. Und was gibt's für andere konkrete Tipps noch?
Man soll sich einfach Zeit lassen beim Reiseplan. Also wie gesagt, überlegen, ob ich wirklich jetzt schon buchen will oder lieber nicht noch warte, bis die Situation klarer ist und ich die Reisebedingungen abschätzen kann. Ins Kleingedruckte gucken, wie die Stornierungsbedingungen formuliert sind, was fällt da genau runter. Die meisten Anbieter, das sagt die Verbraucherzentrale auch, haben ja ein Interesse, das sehr konkret zu fassen, damit sie weniger Gründe für kostenfreies Stornieren schaffen. Also da genau hingucken. Und wenn man sich eben vorher informiert und weiß, was da drin steht, dann spart man sich den Stress, erst im Stornofall dann mit dem Anbieter sich einig werden zu müssen.
Ja, aber wahrscheinlich, Herr Meier, ist die Idee wirklich, das langsam anzugehen, sich erstmal anzugucken, wie die Entwicklung jetzt sein wird, eine gute Idee, oder?
Ja, so machen wir das auch, ne? Also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, jetzt schon mal den Urlaub anzumelden. Und dann muss man halt relativ spontan gucken, wenn die Zeit da näher kommt, was dann möglich scheint und was nicht. Ja, ja. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die neue Normalität, mit der wir jetzt ja schon seit einem Jahr umgehen.
Genau, und Urlaub auf Balkonien kann ja auch nett sein, oder?
Kann auch sehr schön sein.
Ja, ich meine, dann braucht man einen Balkon. Aber vielleicht kann man sogar Urlaub machen, wenn man tatsächlich ein Einzimmer-Apartment hat und jeden Tag in den Park geht.
Naja, Urlaub ist ja einfach auch mal ganz mit reinem Gewissen nicht arbeiten, ja?
Genau.
Und es einfach alles mal sein lassen. So, das ist für mich eine wesentliche Qualität von Urlaub. Und wenn man dazu noch irgendwo sein kann, wo es schön ist, umso besser. Ja? Aber das nicht arbeiten zu müssen, das ist doch das eigentlich Schöne.
Das ist das eigentlich wirklich Schöne, stimmt. Und das kann man auf jeden Fall tun. Nicht arbeiten ist immer möglich, ne? Berthold Meier sagt das und danke an Ramona Westhoff hier im Nebenstudio. Wir können alle nicht zusammensprechen in einem Studio aus gegebenem Anlass. Aber schön, dass Sie uns zuhören. Die Vereinten Nationen wollen dafür sorgen, dass die Atomwaffen abgeschafft werden und sind daher froh, dass heute der Vertrag zum Verbot der Atomwaffen in Kraft getreten ist. Aber dieser Vertrag ist umstritten. Deutschland zum Beispiel hat ihn ja nicht ratifiziert. Wir wollen gleich drüber sprechen, Berthold Meier und ich. Aber erstmal bringt uns Antje Passenheim auf den Stand.
Atomare Abrüstung gehört zu den wichtigsten Themen für UN-Chef Antonio Guterres.
Since the horrific bombings of Hiroshima and Nagasaki.
Seit den Bomben von Hiroshima und Nagasaki lebt die Welt im Schatten der nuklearen Katastrophe.
The shadow of nuclear catastrophe.
Von einem Versprechen für eine sichere Zukunft sprach daher auch der Chef des Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, als der internationale Vertrag über ein Verbot von Atomwaffen im vergangenen Oktober genug Unterschriften hatte. 90 Tage später kann er heute in Kraft treten. Spürbar ändern wird sich allerdings erstmal nichts, sagt Politologe Wahiguru Palsidhu von der New York University.
Nuclear weapons are today illegal.
Ab heute sind Atomwaffen illegal. Das heißt aber nicht, dass sie alle über Nacht verschwinden.
The nuclear weapons will all disappear overnight.
Das heißt es gar nicht. Zwar untersagt das Abkommen juristisch den Einsatz von Atomwaffen genauso wie ihre Herstellung, ihren Besitz und die Stationierung, doch es gibt kein tatsächliches Verbot. Und das Hauptproblem? Über 80 Länder haben es unterzeichnet, doch unter ihnen ist keine der 9 Atommächte. Die NATO und damit auch Deutschland boykottieren das Abkommen. Ihrer Meinung nach ist es kontraproduktiv zum bestehenden Atomwaffensperrvertrag aus den Zeiten des Kalten Krieges. Sie bauen auf die nukleare Abschreckung.
Was denken Sie, Herr Meier, ist dieser Vertrag zum Verbot von Atomwaffen tatsächlich kontraproduktiv?
Ich halte ihn für ein wichtiges politisches Signal der Ächtung dieses Waffentypus. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben da eine Art von Waffe, die in der Lage ist, die gesamte Menschheit auszulöschen. Und dass wir so etwas auf unserem Planeten haben, das finde ich unerträglich. Und ich finde es unerträglich, ein solches Vernichtungspotenzial zu benötigen, um eine wie auch immer geartete politische Drohkulisse aufrechtzuerhalten, um irgendwelche Machtstrukturen zu zementieren. Das, finde ich, gibt ein wahnsinnig schlechtes Zeugnis über den Zustand der Welt und der Weltpolitik ab. Und ich finde, wir müssen doch als Menschheit versuchen, insgesamt in eine Zukunft zu steuern, in der wir keine Atomwaffen brauchen und keine Atomwaffen haben. Und von daher halte ich diesen Vertrag, auch wenn er zunächst wirkungslos bleiben wird, für ein wichtiges politisches Signal in eine atomwaffenfreie Zukunft.
Denken Sie denn, dass, wenn das jetzt mehrere so sehen wie Sie, auch wirklich in den Zivilgesellschaften, dass auf Dauer der Druck der Zivilgesellschaften wachsen könnte auf die Regierungen und dass sich das die Regierungen dann wirklich nochmal überlegen, ob wirklich Atomwaffen noch zeitgemäß sind?
Das hoffe ich, denn Regierungen können nicht auf Dauer gegen den Willen der Mehrheit ihrer Bevölkerung anregieren, schon gar nicht in Demokratien. Und deswegen halte ich den innenpolitischen Druck, den man gegen atomare Bewaffnung aufbauen könnte, als ein wesentliches probates Mittel gegen die vermeintlichen außenpolitischen Zugewinne, die vor allem Diktatoren und ähnliche Machthaber im Aufbau von Atomwaffenarsenalen sehen.
Gut, aber man wird natürlich antworten, wir brauchen tatsächlich diese Atomwaffen, denn zum Beispiel im Osten gibt es ein eher feindselig auftretendes Russland, das immer neue Raketen auf den Westen richtet. Und da muss man ja dem wirklich was entgegensetzen.
Ja, aber idealerweise schafft man es doch, gemeinsam mit den Russinnen und Russen dafür zu sorgen, dass wir alle keine Atomwaffen mehr brauchen und abrüsten. Das heißt, das Ziel muss doch langfristig darin bestehen, gemeinsam mit der russischen Bevölkerung darauf hinzuwirken, dass auch Russland genau dann wie die USA und auch so Länder wie Pakistan oder Nordkorea auf Druck der eigenen Bevölkerung auf Atomwaffen verzichten.
Könnte man dann sagen, so wie es im Iran gelungen ist, dass man tatsächlich Verhandlungen geführt hat und wenn jetzt Donald Trump nicht gekommen wäre und ausgestiegen wäre, hätte das ein Szenario sein können, was zukunftsweisend gewesen wäre?
Also nach dem, was ich aus der Presse weiß, ich bin nun überhaupt kein Experte für das iranische Atomprogramm, aber nach dem, was ich aus der Presse weiß, sah es doch so aus, dass die Verträge mit Iran, bevor sie einseitig von den USA unter Trump gekündigt wurden, Erfolg gezeigt haben, ja, dass man es hier geschafft hat, durch politischen Druck, Sanktionen und Ähnliches, ein Land, das auf der Schwelle zum Besitz von Atomwaffen steht, davon abzuhalten, diese zu entwickeln, ohne eine nukleare Drohkulisse auf der anderen Seite aufzubauen. Es scheint also möglich zu sein.
Ja, und Deutschlandfunk Kultur, Berthold Meyer war bei uns in dieser Mittagsstunde von der TU Chemnitz. Und Sie haben uns ja erzählt, Herr Meyer, dass das Joggen etwas ist, was Sie durch den Lockdown bringt. Ich nehme an, Sie ziehen jetzt gleich die Schuhe an und joggen los, oder?
In der Tat, ja. Wenn wir hier fertig sind, gehen wir unsere tägliche Runde laufen.
Und das machen Sie also mittags, damit Sie genügend Tageslicht abkriegen?
In der Tat, das machen wir mittags wegen des Tageslichts und weil das auch eine gute Art und Weise ist, so den Tag insgesamt zu strukturieren. Ne? Das ist dann das Ritual zur Tagesmitte.
Verstehe. Dann wünschen wir frohes Joggen und vielen Dank für diese Stunde.
Vielen Dank für die Einladung.